Sie alle wissen, was das ist, ein Déjà-vu-Erlebnis. Man sieht irgendetwas und denkt, das habe ich doch genauso schon mal irgendwo gesehen. Sie werden jetzt gleich zwar kein Déjà-vu-Erlebnis haben, aber ein Déjà-entendu-Erlebnis. Das habe ich doch schon mal gehört. Ich lese Ihnen den tupfengleichen Text nochmal vor, den ich bereits vor etwa einem Monat gelesen habe. Der Text ist so lang und so reich, dass unser Prediger Herr Birnstiel darüber zwei Predigten halten wird. Sie hören also nicht dieselbe Predigt nochmal, das gibt kein Déjà-entendu-Erlebnis, sondern wirklich eine neue, andere Predigt, aber auf derselben Textgrundlage. Es ist das Kapitel 1. Mose 24, die Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka, oder man müsste vielleicht noch besser sagen, eine Geschichte von der Liebe Gottes zu denen, die ihm gehören. Abraham war sehr alt geworden. Der Herr hatte ihn gesegnet und ihm alles gelingen lassen. Eines Tages sagte er zu seinem ältesten Knecht, der seinen ganzen Besitz verwaltete: Leg deine Hand auf meine Hüfte und schwöre mir. Versprich mir beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du für meinen Sohn Isaak keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Gib mir dein Wort, dass du in meine Heimat gehst und ihm eine Frau aus meiner Verwandtschaft suchst. Der Besitzverwalter sagte: Was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht hierher folgen will? Soll ich dann deinen Sohn wieder in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Das darfst du niemals tun. Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir herschicken, sodass dein Auftrag gelingt und die Frau dir folgen wird. Er hat mich aus meiner Sippe und Heimat weggeholt und mir mit einem Schwur zugesagt, dass er meinen Nachkommen dieses Land geben wird. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du nicht mehr an deinen Eid gebunden. Aber auf keinen Fall darfst du meinen Sohn dorthin zurückbringen. Da legte der Verwalter seine Hand auf Abrahams Hüfte und schwor ihm, alles so auszuführen, wie er es verlangt hatte. Dann machte er 10 von den Kamelen seines Herrn reisefertig, nahm wertvolle Geschenke mit und reiste nach Mesopotamien, in die Stadt, in der die Familie von Abrahams Bruder Nahor lebte. Als er dort ankam, hielt er an der Quelle vor der Stadt und ließ die Kamele niederknien. Es war gegen Abend, um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Herr, du Gott meines Herrn Abraham, betete er, gib mir Glück zu meinem Vorhaben. Sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Gleich werden die jungen Mädchen aus der Stadt hierher kommen und Wasser schöpfen. Dann will ich eins von ihnen bitten, reich mir deinen Krug, damit ich trinken kann. Wenn das Mädchen sagt, trink nur, ich will auch deinen Kamelen zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du zu meinem Herrn gut bist und seinen Wunsch erfüllt hast. Kaum hatte er zu Ende gebetet, da kam aus der Stadt ein Mädchen mit einem Wasserkrug auf der Schulter. Es war Rebekka, die Frau von Abrahams Bruder Nahor. Entschuldigung, die Tochter von Betuel und Enkelin von Milka, die Frau der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Rebekka war sehr schön. Und sie war noch nicht verheiratet. Kein Mann hatte sie berührt. Sie ging die Stufen zum Wasser hinunter, füllte ihren Krug, hob ihn auf die Schulter und kam wieder herauf. Schnell trat der Verwalter Abrahams auf sie zu und bat sie: Gib mir doch einen Schluck Wasser aus deinem Krug. Trink nur, Herr, sagte das Mädchen, ließ sogleich den Krug auf ihre Hand herunter und hielt ihn so, dass er trinken konnte. Als er genug getrunken hatte, sagte sie: Ich will noch mehr Wasser holen, damit auch deine Kamele trinken können. Sie leerte den Krug in die Tränkrinne, stieg rasch wieder zur Quelle hinunter und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Abrahams Verwalter stand schweigend dabei und schaute ihr zu. Er wartete gespannt, ob der Herr seine Reise gelingen lassen würde. Als die Kamele getrunken hatten, holte er für Rebekka einen kostbaren goldenen Nasenring und zwei schwere goldene Armreifen hervor und sagte zu ihr: Wessen Tochter bist du? Hat dein Vater in seinem Haus vielleicht Platz für uns, damit wir übernachten können? Ich bin die Tochter von Betuel, antwortete sie. Es ist der Betuel, den die Milka dem Nahor geboren hat. Wir haben genug Platz und auch Stroh und Futter für die Tiere. Da warf sich der Verwalter Abrahams vor dem Herrn nieder und betete: Dank sei dir, Herr, du Gott meines Herrn Abraham. Du hast ihm deine Güte und Treue bewahrt und hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Das Mädchen lief inzwischen nach Hause zu ihrer Mutter und erzählte, was sie erlebt hatte. Sie hatte einen Bruder, der hieß Laban. Als Laban den goldenen Schmuck sah und hörte, was der Mann zu ihr gesagt hatte, lief er hinaus an die Quelle. Dort wartete Abrahams Besitzverwalter noch mit den Kamelen. »Komm herein zu uns«, rief Laban, »du bringst den Segen des Herrn mit. Warum bleibst du hier draußen? Ich habe schon alles herrichten lassen, auch für deine Kamele ist Platz genug.« Da ging der Verwalter mit ins Haus. Laban ließ die Kamele abzäumen und Streu und Futter für sie holen. Dem Gast und seinen Leuten brachte man Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten. Als sie ihm aber etwas zu essen brachten, sagte er: Ich esse erst, wenn ich meinen Auftrag ausgerichtet habe. Dann sprich, sagte Laban. Und er begann: Ich bin Abrahams Besitzverwalter. Der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet und zu hohem Ansehen gebracht. Er hat ihm viele Schafe, Ziegen und Rinder gegeben, dazu Silber und Gold, Sklaven und Sklavinnen, Kamele und Esel. Auch hat Sarah, die Frau meines Herrn, ihm in ihrem Alter noch einen Sohn geboren, dem er seinen gesamten Besitz vermacht hat. Nun hat mein Herr mich einen Eid schwören lassen und hat mir aufgetragen, du darfst für meinen Sohn Isaak keine Frau hier aus dem Land Kanaan wählen. Geh zu meinen Verwandten, zur Familie meines Vaters und hole ihm von dort eine Frau. Als ich einwandte, dass die Frau mir vielleicht nicht in das fremde Land folgen würde, sagte er: Der Herr, nach dessen Willen ich mich immer gerichtet habe, wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen, sodass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft, aus der Familie meines Vaters findest. Wenn meine Verwandten dir aber keine Frau für meinen Sohn geben wollen, bist du nicht mehr an deinen Schwur gebunden. Als ich nun heute an die Quelle kam, betete ich zum Herrn und sagte: Gott Abrahams, meines Herrn, wenn du doch meine Reise gelingen lassen wolltest. Ich stehe hier an der Quelle und bitte dich um ein Zeichen. Zu dem ersten heiratsfähigen Mädchen, das herauskommt, will ich sagen: Gib mir doch einen Schluck aus deinem Krug. Wenn sie darauf sagt: Trink nur, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du, Herr, für den Sohn meines Herrn bestimmt hast. Kaum hatte ich diese Worte gesprochen in meinem Herzen, da kam Rebekka mit dem Krug auf der Schulter, stieg die Stufen zur Quelle hinunter, schöpfte Wasser. Ich sagte zu ihr: Gib mir doch etwas zu trinken. Da ließ ich sogleich ihren Krug von der Schulter herunter und sagte: Trink nur, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben. Als alle Tiere getrunken hatten, fragte ich sie nach ihrem Vater, und sie sagte mir, dass es Betuel sei, der Sohn von Nahor und seiner Frau Milka. Da legte ich ihr den goldenen Ring an die Nase und die Goldreifen um ihre Arme, und dann warf ich mich nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, dass er mich geradewegs zum Bruder meines Herrn geführt hat und dass ich jetzt die Enkeltochter vom Bruder meines Herrn als Frau für den Sohn meines Herrn erbitten kann. Sag mir nun also, ob ihr meinem Herrn gut seid und seinen Wunsch erfüllen wollt. Wenn nicht, dann muss ich anderswo suchen. Laban und seine Familie erwiderten: Das hat der Herr gefügt. Wir können seine Entscheidung nur annehmen. Hier ist Rebekka, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es bestimmt hat. Als Abrahams Verwalter das hörte, warf er sich auf die Erde und dankte dem Herrn. Darauf packte er Silber- und Goldschmuck und festliche Kleider aus und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er kostbare Geschenke. Dann aßen und tranken die Gäste und legten sich schlafen. Am anderen Morgen sagte Abrahams Verwalter zum Bruder des Mädchens und zu seiner Mutter: Lasst mich jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Die beiden baten ihn: Lass Rebekka doch noch eine Weile bei uns bleiben, nur 10 Tage, dann kann sie mit dir gehen. Er aber sagte: Haltet mich nicht auf. Gott in seiner Güte hat meine Reise gelingen lassen. Ich möchte jetzt zu meinem Herrn zurückkehren. Wir rufen das Mädchen, sagten die beiden. Sie soll selbst entscheiden. Sie riefen Rebekka und fragten sie: Willst du mit diesem Mann mitgehen? Rebekka sagte: Ja, das will ich. Da verabschiedeten sie Rebekka und ihre Amme und auch den Verwalter Abrahams mit seinen Leuten. Sie segneten Rebekka und sagten: Schwester, du sollst die Mutter von vielen Tausenden werden. Mögen deine Nachkommen ihre Feinde besiegen und deren Städte erobern. Rebekka und ihre Dienerinnen machten sich reisefertig und setzten sich auf die Kamele. So brach der Besitzverwalter von Abraham mit Rebekka in seinem Gefolge auf. Isaak wohnte zu der Zeit im südlichsten Teil des Landes in der Nähe des Brunnens Lahai Roi. Eines Abends, als er gerade auf dem Feld war, sah er auf einmal Kamele daherkommen. Auch Rebekka hatte Isaak erblickt. Schnell stieg sie vom Kamel und fragte den Verwalter Abrahams: Wer ist der Mann, der uns dort entgegenkommt? Es ist mein Herr, erwiderte er. Da bedeckte Rebekka ihr Gesicht mit dem Schleier. Der Besitzverwalter erzählte Isaak, wie alles gegangen war. Und Isaak führte Rebekka in das Zelt, in dem seine Mutter Sarah gelebt hatte. Er nahm sie zur Frau und er gewann sie lieb. So wurde er über den Tod seiner Mutter getröstet.
Ich bin sehr froh, dass Andreas Symank diese langen Texte liest, weil früher habe ich da manchmal gedacht, wenn ich dachte, ich möchte eigentlich gerne über so einen Text predigen, dachte ich, oh, wenn ich dann noch so viel lesen muss, da wenn ich schon fertig bin mit Lesen, dann schlafen schon alle. Und jetzt Andreas Symank liest das so gut und jetzt wechselt die Stimme noch, dann denke ich, kann man auch besser folgen. Führungen Gottes sind etwas enorm Spannendes. Es ist faszinierend, nur schon weil es nicht immer gleich vor sich geht. Und doch, je länger man Jesus kennt und mit ihm unterwegs ist, merkt man plötzlich, jetzt ist die Hand Gottes im Spiel. Jetzt führt Gott. Jetzt zeigt er, wo es durchgehen könnte. Das habe ich schon sehr oft erfahren und ich könnte eigentlich euch heute nur Geschichten erzählen, wie ich Führungen erlebt habe, wo ich gemerkt habe, so, jetzt greift Gottes Hand ein. Jetzt ist Gott am Werk. Irgendwie merkt man das mit der Zeit. Jetzt handelt er. Das habe ich gerade in den letzten beiden Wochen sehr eindrücklich wieder erlebt. Ich werde dann das euch noch erzählen im Verlauf dieser Botschaft. Nun hörten wir diese Führung des Dieners Abrahams, übrigens jetzt die letzte Botschaft in diesem Abraham-Zyklus. Hier geht es jetzt weniger um Abraham selber, sondern eigentlich um die Führung dieses Knechtes Eliezer. Eine fantastische Geschichte. Und wir wollen daraus einige Prinzipien der Führung Gottes erkennen, die uns vielleicht helfen und motivieren und vielleicht auch ein bisschen herausfordern. Zuerst sehen wir da Eliezer, der treue Diener Abrahams. Er hat den Auftrag erhalten, eine Frau für Isaak zu besorgen. Das habe ich mich schon letztes Mal ein bisschen dazu geäußert, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, das war halt da so, nicht unüblich, nicht wie bei uns. Aber was er keinesfalls durfte, er durfte in keinem Fall Isaak nach Mesopotamien zurückführen. Das ist ein Ausdruck des tiefen Glaubens Abrahams, dass nun seine neue Heimat nicht die alte ist, sondern dahin, wohin Gott geführt hat. Und Isaak soll ja nicht zurückgehen. Wenn dir die Frau nicht folgen will, sagt er Eliezer, dann bist du vom Eid, den du mir geleistet hast, entbunden. Meinen Sohn darfst du auf keinen Fall dorthin zurückbringen. Und nun machte sich Eliezer auf den Weg nach Mesopotamien mit seinem ganzen Gefolge, 10 Kamele. Er war natürlich nicht allein, die haben immer ganze Gefolgschaften, sieht man auch Rebekka, sind Dienerinnen mitgegangen. Wir haben es also hier eigentlich mit der gehobenen Gesellschaft zu tun. Das vergessen wir vielleicht manchmal, weil Jesus in Armut gekommen ist. Aber im Alten Testament sehen wir oft diese großen Gottesmänner, da wo es geschieht, das sind oft sind in der gehobenen Gesellschaft. Sowohl Abraham war sehr reich und wir sehen auch, dass das Haus seiner Verwandtschaft in Mesopotamien war ein sehr reiches Haus. Die konnten dann der Rebekka Dienerinnen mitschicken und so weiter, hatten genug Platz, um seine ganze Karawane unterzubringen. Also das war eher eine gehobene Gesellschaft. Nun steht er da vor dieser Stadt an der Quelle und was soll er jetzt tun? Er tut jetzt genau das, was jeder, der Jesus kennt, tun würde. Er betet. Steht an einem Ort, muss einen Auftrag erfüllen, muss irgendeine Frau finden und wie findet er die? Er weiß es natürlich noch nicht. Er spricht mit Gott. Er bittet Gott, dass er ihm Glück schenkt, gelingen für das Vorhaben, dass er eine Frau findet für Isaak. Und er weiß, jetzt werden dann gleich diese jungen Mädchen oder Frauen aus der Stadt hierher kommen und Wasser schöpfen. Also das war von einer Frau gemacht, das lassen wir jetzt dieses Thema. Die Frauen da Wasser schleppen und so und die Männer zusehen, das wäre ja für uns undenkbar, theoretisch. Praxis ist dann etwas anderes. Und dann sagt er, wenn nun diese Frau kommt und später bei der Erzählung merkt man, dass er mit Gott vereinbart hat, die erste Frau, dann will ich eins von ihr bitten. Ich bitte sie, reiche mir deinen Krug, damit ich trinken kann. Und wenn das Mädchen sagt, trink nur, ich will auch deine Kamelen zu trinken geben, und es waren immerhin 10 Stück, die trinken relativ viel, nehme ich an, dann weiß ich, sie ist es, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du zu meinem Herrn gut bist und seinen Wunsch erfüllt hast. Er vereinbart also mit Gott ein Ereignis. Und er sagt, Gott, wenn das jetzt eintrifft, dann weiß ich, dann bist du am Handeln. Er sagt Gott, auf was er achten wird. Und nun weiß auch Gott, auf was Eliezer reagieren wird. Da komme ich dann noch drauf zurück. Und kaum hatte Eliezer sein Gespräch mit Gott beendet, sah er auf und sah eine junge, hübsche Frau daherkommen. Sagt die Bibel, sie war hübsch. Sie ging zu dieser Quelle und schöpfte Wasser, er beobachtete das. Die Frau nimmt diesen Krug, ich nehme an, die Quelle war etwas unten, er ist oben gestanden, nimmt diesen Krug, schultert den und kommt an ihm vorbei. Und Eliezer packt nun diese Gelegenheit, er geht schnell auf diese Frau zu und sagt, gib mir doch einen Schluck Wasser aus deinem Krug. Die Frau nimmt sofort diesen Krug herunter und sagt, trink nur. Und ich gebe auch noch deinen Kamelen zu trinken. Sie hat also nicht gesagt, nimm den Krug, du kannst noch für die Kamele schöpfen, nachher nehme ich dann den wieder weg, ich warte in der Zeit. Nein, sie sagt, ich tränke deine Kamele und sie rennt nun hin und her, holt Wasser von der Quelle, holt das hoch und gießt das in eine Tiertränke hinein, wo diese Kamele trinken konnten. Eliezer steht staunend nebenzu und schaut, wie die Frau da auf und ab das Wasser bringt, was sich da vor seinen Augen abspielt. Und dann fragt er sie, woher sie dann komme, aus welchem Haus. Und nun erfährt er das fast Unfassbare. Diese Frau kommt exakt aus der Verwandtschaft des Abrahams. Ein absoluter Volltreffer. Es gibt ja noch viele junge Frauen, die da Wasser schöpfen. Aber die erste war jetzt eben gerade die. Das geschah, weil Eliezer sich an die Abmachung hielt, die er mit Gott vereinbarte. Eliezer hätte zögern können. Er hätte sagen können, ah, vielleicht ist das doch Zufall. Und wenn ich Gott nicht darum gebeten hätte, das so zu tun, und ich eine Frau gefragt hätte, ob sie das tun sollte, dann hätte sie vielleicht meine Kamele auch getränkt, ohne mein Gebet. Vielleicht ist es ja das gar nicht. Und ich kann euch eins sagen, ich denke, dass viele Führungen Gottes in unserem Leben genau so ersticken. Dass wir mit Gott etwas vereinbaren, dass wir mit Gott etwas erleben und dann, wenn wir es erleben, sagen, das kann ja gar nicht sein, oder wenn wir nicht gebetet hätten, wäre es genauso. Ich deute jetzt das nur, weil ich gebetet habe und ich fromm bin, und dann überdeute ich alles und schon ist alles erstickt. Alles weg. Eliezer hält sich an das, was er mit Gott vereinbart hat, was er Gott gesagt hat, und er handelt konsequent in dieser Weise weiter. Und er beginnt jetzt nicht auf halbem Weg Station zu machen und alles zu hinterfragen. Wir sind uns das gewohnt in unserer Kultur, alles zu hinterfragen. Wenn wir alles hinterfragen, so ist das halt. Dann beginnen wir uns um uns zu drehen und wir leben nicht Führung Gottes, die vorwärts geht. Sondern wir stagnieren und Gott weiß gar nicht, wie er mit uns kommunizieren soll. Weil jedes Mal, wenn er uns etwas zeigt, dann überlegen wir 2 Monate, 3 Monate, 1 Jahr, ob das jetzt von Gott war oder nicht. Und es gibt im Jakobusbrief gibt es eine Stelle, die ich sehr wichtig finde, da geht es darum, wenn mir Weisheit mangelt, was ich tun soll. Jetzt heißt es da, er muss Gott aber in festem Vertrauen bitten und darf nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Solch ein Mensch kann nicht erwarten, dass er vom Herrn etwas empfängt. Denn er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Ein Zweifler ist unbeständig. Er bittet etwas, vertraut aber nicht ganz, dann handelt Gott, dann denkt er, ja, hat es Gott das wirklich, ist es das wirklich Gott oder ist das nicht Gott oder ist das meine Idee oder ist das seine Idee? Ich habe ja nichts gegen diese Fragerei, aber wenn sie alles kaputt macht, was Gott in unser Leben hineinlegen möchte und wir uns führen möchten und wir uns gebrauchen möchten im Bau seines Reiches, dann ist das ganz schlimm. Es ist also ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir Führung Gottes erleben möchten, müssen wir für Gott ein zuverlässiger Partner sein. Gott muss wissen, dass wenn er uns etwas schenkt, dass wir glauben, dass er es uns geschenkt hat. Dass wir dann weitermachen und nicht stehen bleiben. Sonst sind wir unbeständig. Wir werden nichts empfangen, weil wir alles hinterfragen, bis nichts mehr da ist. Und auf der anderen Seite beklagen wir uns dann, wir erleben Gott so wenig. Ja, Kunststück. Wenn jedes Mal, wenn er etwas in unser Leben hineinlegt, wenn er uns zu etwas herausfordert, wir alles hinterfragen, bis es nicht mehr präsent ist, dann erleben wir halt wenig. Und als Eliezer realisiert, dass er nun genau die Frau getroffen hatte, die zur Verwandtschaft des Abrahams gehörte, kommt er nicht anders, als gleich Gott anzubeten. Er fiel nieder und warf sich nieder dieser sehr seriöse Mann und dankte Gott von ganzem Herzen. Er wusste ja noch nicht, wie das ausgehen wird. Trotzdem dankte er. Wir würden da auch wieder vielleicht sagen, na, ich warte noch mit dem überschwänglichen Danke an Gott. Ich gucke erst mal, wie das noch am Ende rauskommt. Sonst habe ich ja noch vergeben gedankt. Oder für etwas, was er gar nicht gemacht hat. Wir sind manchmal so komisch in unserer Art zu denken und zu handeln, auch im geistlichen Leben, dass wenn wir das mal überlegen, uns das vielleicht ein bisschen beschämt. Wenn wir Führungen erleben und jetzt denken wir, es ist Gott am Werk, können wir zu jeder Zeit ihm vom Herzen danken und ihm zeigen, Herr, das habe ich von dir empfangen. Ich kenne das Ende noch nicht, aber ich habe jetzt den Eindruck, das habe ich von dir empfangen, egal wie es rauskommt am Ende. Ich danke dir. Übrigens auch später, als der Eliezer die Familie fragte, ob sie nun Rebekka ihm mitgeben möchten, und sie da zustimmten, fiel er nochmals auf sein Angesicht und betete Gott an, dankte ihm. Dank sollte ein ständiger Begleiter sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Paulus sagte dem Philipper, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Ihr könnt fortlaufend für das danken, was euch Gott geschenkt hat. Egal wie es hinten rauskommt. Ich sage da noch, es kann schief gehen. Aber wenn etwas hinten schief geht, heißt es noch lange nicht, dass es vorne richtig gelaufen ist. Das verstehen wir manchmal oft nicht, aber vielleicht verstehen wir das am Schluss. Ich habe vorletzte Woche eine spannende Führung erlebt. Und ich habe gedacht, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Ich hätte viele, viele schöne Beispiele. Und ich habe dann die beiden gefragt, die damit involviert sind, ob ich das heute sagen darf und erzählen. Und sie haben mir zugestimmt, das ist Hedi Haug und Vreni Frick. Ich habe sie nämlich am Donnerstag vor einer Woche sehr überrascht. Und ich habe schon lange, Hedi und Vreni wohnen schon seit x Jahren zusammen, ich glaube über 50 Jahre, bilden sie eine Gemeinschaft, gehen unsere Gemeinde ein und aus, beten viel miteinander. Und ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn die beiden einmal in ein Altersheim könnten, wo sie die Zimmer nebeneinander haben und wo sie den letzten Lebensabschnitt noch miteinander verbringen könnten. Das hat mich dann wieder bewegt in letzter Zeit und ich habe das dann auch so in meine Gebete eingeschlossen, habe so aufgeschrieben, wenn ich noch besuchen möchte in nächster Zeit, da war auch Hedi Haug und Vreni Frick dabei und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das mal irgendwie ansprechen, habe das noch nie gemacht, ich möchte das mal tun. Und dann in diesem Gebet, bevor ich dann dachte, an diesem Tag möchte ich anrufen und sehen, ob ich vorbeikommen kann, habe ich noch gebetet und das nochmal Gott hingelegt, gesagt, wie das wohl geht und ob das gut sei oder nicht. Und dann kam mir der Gedanke während dem Gebet, ruf im Altersheim an, das ich im Kopf habe, und frage, ob das überhaupt möglich ist. Okay, stehe ich auf vom Gebet, nehme eine Hörer in die Hand, rufe dem an, diesem Heim, und frage sie, ich habe da zwei nette Frauen in meiner Gemeinde, ich fände das Schönste für sie, wenn sie nebeneinander wohnen könnten. Und da ihren letzten Abschnitt des Lebens einander auch noch begleiten könnten. Ist das überhaupt möglich? Dann sagt dieser Leiter, ja, er hätte jetzt gerade zwei Zimmer nebeneinander. Eines sei frei und das andere sei eine Frau, die sei im fünften Stock, aber die möchte lieber einige Stockwerke tiefer. Da habe ich gedacht, ja, das gibt's ja wohl nicht. Ich wollte nur fragen, ob das überhaupt möglich ist, weil wenn der Heimleiter gesagt hätte, nee, das ist überhaupt nicht möglich, hätte ich gar nie diese Idee, hätte ihm Vreni gesagt, deshalb wollte ich das erst abklären. Aber jetzt hat er mir das gleich angeboten und dann habe ich mich mit ihm ein bisschen gesprochen, dann wird es ein bisschen spannend. Dann sagte er mir, heute Morgen wollte ich eben die Vermietung dieser Zimmer an die Hand nehmen, sagt mir dieser Verwalter. Okay, ich knall den Hörer hin, sag dem Herrn mal Danke, dass du das so wunderbar gemacht hast. Aber jetzt kommt noch der schwierigere Teil. Jetzt muss ich das Hedy und Vreni noch beibringen, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber ich wusste da schon, da muss Gott die Hand im Spiel haben. Und dann habe ich sie angerufen und dann gleich um 10 bin ich dann zu ihnen gefahren. Und dann habe ich ihnen das gesagt, so ist das ungefähr gelaufen und so, was meint ihr? Und das war natürlich ganz, ganz eine schwierige Geschichte für sie und auch für mich. Ich wusste, dass das nicht einfach ist, so ein Wechsel. Und nach längerem Gespräch haben sie sich dann durchgerungen und gemeint, wir können das uns ja mal ansehen. Das fand ich super, weil so etwas muss man sich ansehen. Weil das kommt nicht jeden Tag, da muss man es mindestens mal ansehen. Aber jetzt, gut, sehen wir es mal an. Und wenn ihr dann dort reinspaziert und sagt, es ist nichts, dann ist es nichts. Aber vielleicht denkt ihr mal, ist doch vielleicht noch besser, als wir dachten ursprünglich. Am nächsten Tag haben wir das angesehen. Und dann hat der Heimleiter gesagt, wo wir gefragt haben, wann müsst ihr das entscheiden, hat er gesagt, am Montagmorgen muss ich das wissen, das war Freitag, weil ich habe noch andere Leute, die auf diese Zimmer warten. Aber wenn ihr ja sagt, könnt ihr das haben. Ich wusste, das ist vom Herrn. Und Hedy und Vreni haben sich dann dazu entschlossen und haben dann eingewilligt. Schweren Herzens, aber überzeugt, dass da Gott nun am Wirken war. Das ist faszinierend, kann ich euch sagen, so etwas. Das ist richtig prickelnd, wenn man merkt, jetzt ist Gottes Hand, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man handeln muss und entscheiden muss, das ist halt dann, kommt dann, bringt das auch immer mit sich, aber wie Gott führt, manchmal durch einen Gedanken im Gebet, den man dann aufnimmt, eben dieser Gedanke, ich könnte ja diese, in dieses Altersheim mal anrufen und fragen, ob das überhaupt möglich ist. Und plötzlich steht man von einer völligen Situation, die sogar eine Lösung bietet. Und dann eins ums andere. Ich denke, jeder, der im Glauben steht, hat schon viele solche Erlebnisse gemacht. Ich könnte euch eines am anderen erzählen und wir müssten vermutlich ein Wochenende machen, wenn nicht mehr, wie Gott wunderbar führt. Und er führt in Zeit und Raum. Also Eliezer ging nun in das Haus des Bruders von Abraham und wurde dort herzlich empfangen. Ihm wurde gleich das Essen serviert, doch er wollte nicht essen. Er sagte, zuerst möchte ich meinen Auftrag ausführen. Und so erzählt er die Geschichte, wie er den Auftrag bekam, wie er zu dieser Quelle kam, wie er Rebekka begegnete. Das erzählte er der Familie. Und dann fragt er, sagt mir nun, ob ihr meinem Herrn gut seid und seinen Wunsch erfüllen wollt. Wenn nicht, dann muss ich anderswo suchen. Und er bekam eine eindeutige Antwort, das hat der Herr gefügt. Wir können seine Entscheidung nur annehmen. Hier sehen wir etwas ganz Typisches. Wenn Gott führt, dann können wir Geschichten erzählen. Dann geschieht etwas in Zeit und Raum. Das ist nicht etwas, was sich in meinem Kopf abspielt und ich dann alle anderen überzeugen muss, dass das, was in meinem Kopf ist, das absolut richtig ist, sondern Gott führt in Zeit und Raum, in handfesten Begebenheiten. Ich konnte zu Hedy und Vreni gehen und sagen, Hedy, das war mein Gedanke. Und dann habe ich angerufen und dieser Heimleiter hat das und das gesagt und deshalb meine ich, müssen wir diese Sache ernst angucken, ob das nicht vom Herrn ist. Ich habe immer eine Geschichte. Wenn Gott führt, haben wir immer etwas zu erzählen. Es geschieht immer etwas in Zeit und Raum, das handfest und nachvollziehbar ist. Oft faszinierend, manchmal unglaublich, aber es ist geschehen in Zeit und Raum. Das können wir in der ganzen Bibel beobachten. Nehemia, der den Auftrag hatte, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ihn hat Gott bewegt dazu. Er hat vom König viel Kompetenz bekommen, um diese Stadtmauer aufzubauen. Jetzt ist aber Nehemia zu den Verantwortlichen im Volk gegangen, hat gesagt, so Leute, ich bin bevollmächtigt, jetzt macht ihr das und macht ihr das und macht ihr das. Nein, Nehemia hat es ganz anders gemacht. Er ist gekommen, hat diese Leute zusammengenommen und hat die Geschichte erzählt, wie Gott ihn geführt hat. Er hat erzählt, was Gott getan hat bis dahin. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hat, was der König mir gewährt hat. Er hat die Geschichte der Führungen Gottes, der Wunder Gottes erzählt und diese Leute reagierten automatisch. Sie sagten, ja, wir wollen ans Werk und wir wollen diese Mauer aufbauen. Ein ganz verrücktes Unterfangen. Aber Nehemia ist nicht einfach autoritär aufgetreten und hat gesagt, so, weil ich jetzt Nehemia bin und vom König komme, müsst ihr das machen, was ich will. Sondern hat erzählt, wie Gottes gnädige Hand geführt hat. Die Geschichte der Führung Gottes. Und diese Leute sagten, wie da bei der Rebekka, wie können wir anders handeln, wenn Gott so alles vorbereitet hat. Sogar im Neuen Testament finden wir das bei den ersten Christen. Auch sie erzählten viele Geschichten. Und in einem ganz schwierigen theologischen Problem, und das möchte ich all denen wirklich zu überdenken geben, die meinen, dass Erkenntnis Gottes und Wachstum im Glauben nur mit Bibelstudium zu tun hat. Ich halte sehr viel vom Bibelstudium. Ich habe Theologie studiert und ich habe das gern. Ich habe auch gern Dogmatik. Ich bin kein Antidogmatiker. Aber eines müssen wir erkennen, dass in der Bibel Handeln Gottes ganz wichtige Faktoren sind, um auch Entscheidungen zu treffen. So eben dieses schwierige theologische Problem, wie Heidenchristen, wie Heiden Christen werden können. Ob die noch beschnitten werden müssen, ob die noch gewisse Dinge vom Judentum halten müssen oder nicht, das war ein Streit unter den Gläubigen, unter den Judenchristen. Sie sind hart aneinander geraten. Und da hat die Erzählung dessen, was Gott getan hat, zu einer Lösung geführt. Da heißt es, die ganze Gemeinde hörte schlussendlich aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als sie das hörten, hat die Meinung dieser Menschen umgeschlagen. Aufgrund dieser Erfahrung hatte man die theologischen Aspekte nochmals neu überdacht. Man ist nochmals über die Bücher gegangen und hat überlegt, haben wir das wirklich richtig interpretiert? Oder müssen wir angesichts dessen, was Gott hier offensichtlich tat, nicht gewisse Dinge anders beurteilen? So ist das, ich kann es nicht ändern. Es gibt noch viele solche Beispiele in der Bibel. Wie Gott führt, ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen diesen Aspekt ganz deutlich zur Kenntnis nehmen. Führungen Gottes kann man erzählen und man sollte ganz genau hinhören. Wenn jemand etwas tut, was vielleicht auch außerordentlich ist, interessiert mich persönlich immer die Geschichte, die dahinter steht. Mich interessiert, ob das irgendwie eine Flaus ist, der sich einen in den Kopf gesetzt hat, oder ob da eine Geschichte ist, wo man erkennen kann, dass Gott am Handeln ist. Dass Dinge geschehen in einer Kombination, die außergewöhnlich ist, die man sagen muss, die kann man nicht einfach machen. Die kann man nicht herbeiführen. Die geschehen oder sie geschehen nicht. Und deshalb sollten wir nicht, wenn jemand etwas unternehmen möchte, ihn gleich abblocken, weil wir das unbiblisch finden, ohne zuerst die Geschichte dahinter zu hören. Wie die Führung ist, ob da eine Führung ist, ob da etwas in Zeit und Raum geschieht oder ob das einfach etwas Herangezwungenes ist. Übrigens, auch Jesus sagt zu seinen Jüngern, glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Wenn ihr das theoretisch nicht glauben könnt, was ich euch sage, dann glaubt es doch wenigstens aufgrund von dem, was ihr seht, was ich tue. Mein Handeln muss euch überzeugen. Noch etwas nach so eindeutig klarer Führung, wie sie Eliezer erlebte, könnte Eliezer auf die Familie Rebekkas Druck ausüben. Er könnte sagen, dass über das Haus ein großes Elend kommen wird, wenn sie Rebekka nicht freigeben. Denn er sei wohl gewiss, dass Gott ihn geführt hat. Das war er auch. Vielleicht würde das auch so geschehen, wenn sie Nein gesagt hätten. Aber diese Art zu argumentieren gehört nicht in das Repertoire und die Vorgehensweise von Menschen Gottes, die Führung Gottes kennen. Sie machen keinen Druck. Sie überlassen auch Gott die Führung. Und sie überlassen den Menschen, die in Führung einbezogen werden, überlassen sie Entscheidungsfreiheit. Weil die Verantwortung, ob jemand auf die Führung Gottes reagiert, nicht bei mir liegt. Bei mir liegt ein Teil Verantwortung. Im Fall von Hedi und Vreni war die Verantwortung bei ihnen, ja oder nein zu sagen. Das konnte ich ihnen freilassen. Ich hätte ein Nein voll akzeptieren können. Das ist ihre freie Entscheidung. Führung heißt nicht, dass ich mit dem Druck auf andere Menschen mache. Er sagt es hier in dem Sinn ganz locker. Sag mir nun also, ob ihr meinem Herrn gut seid und seinen Wunsch erfüllen wollt. Wenn nicht, dann muss ich anderswo suchen. Das sagt er ihnen. Wenn ihr mir nicht zustimmt, wenn ihr das nicht mitmacht, ihr habt jetzt die Geschichte gehört, wenn ihr Rebekka nicht freigeben wollt, dann sagt es mir, dann suche ich woanders. Das finde ich etwas ganz Faszinierendes. Er hätte dann einen Plan B verfolgen müssen. Und ich kann euch sagen, die Bibel ist voll von Plan B, C, D, E, F, G. Bis Y und Z. Gott musste oft andere Wege suchen. Warum? Weil Menschen nicht zustimmten in seine Führung. Einerseits ist das Faszinierende und Befreiende und Großartige der Führung Gottes. Andererseits ist das manchmal frustrierend, weil der wunderbare Weg, den man eingeschlagen hatte und Gott für manches gedankt hatte, plötzlich einbricht und man manchmal sogar wieder von vorne beginnen muss. Ich hätte das auch verkraften müssen, wenn Hedi und Vreni Nein gesagt hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich war so sicher, es ist Gottes Hand. Aber ich wollte sie mit meiner Gewissheit nicht unter Druck setzen. Ich hätte das verdauen müssen, aber ich hätte es verkraftet, ohne ihnen böse zu sein. Aber so ist das halt. Wir haben diese großartige Freiheit und diese großartige Freiheit führt manchmal dazu, dass Dinge, die Gott uns Wege ebnet, dass die nicht zu Ende geführt werden. Das heißt nicht, dass das, was vorher gekommen ist, falsch war oder missverstanden worden war. Es heißt, dass das, was nachher war, nicht mehr so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Und deshalb können wir schon von vornherein dem Herrn Danke sagen, was er tut auf einem Weg der Führung, egal wie es hinten rauskommt, egal wie jemand oder wir entscheiden werden, das macht das nicht zunichte, was er vorher getan hat. Verstehen wir das? Das ist etwas Faszinierendes, etwas Herausforderndes. Gott führt uns. Und wir können diese Führung, da bin ich überzeugt, jeder von uns kann Führung Gottes in faszinierender Weise erleben. Wir müssen nur mit Gott darüber sprechen, was uns bewegt. Und wir müssen dann, wenn Gott etwas bewegt, reagieren. Wir müssen einfach dieses Wagnis eingehen und vorwärts gehen. Man sagt, ein Schiff, das fährt, das kann man lenken. Und ich bin immer der Meinung, wenn Leute vorpreschen, ich habe noch gern Leute, die vorpreschen, weil ich denke, wenn die in die falsche Richtung vorpreschen, ist egal. Es ist mir lieber jemand, der mal in die falsche Richtung vorprescht, als jemand, der nie vorprescht. Nie. Jemand, der in die falsche Richtung vorprescht und die richtige Haltung zu Jesus hat, den wird Jesus schon zurückholen. Er hat mich auch schon viel zurückgeholt, keine Angst. Der bringt mich schon wieder auf den Boden, da muss ich keine Angst haben. Aber jemand, der am Boden liegt, aufzubringen, das ist ein viel schwieriges Unternehmen, als jemand, der fliegt, runterzubringen. Das kann ich euch sagen. Also lassen wir doch uns manchmal einfach laufen und vertrauen, dass Gott wirklich führt. Und lassen wir uns das erleben, dann werden wir auch wieder begeistert sein, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass das Glaubensleben etwas mit unserem Alltag zu tun hat. Dass wir leben dürfen. Lassen wir es zu, dass wir Geschichten erzählen dürfen einander und uns freuen an dem, was Gott tut, und hocken wir doch nicht so gelangweilt daneben und denken, ja, der hat immer so fromme Geschichten. Sondern dass wir uns freuen, dass Gott Geschichte macht und dass er uns führt und dass wir die Geschichten anhören und staunen. Und mit der Zeit, je mehr Führungen wir erleben, merken wir, jetzt ist Gott im Spiel. Ich habe das schon so oft erlebt. Auch wie ich den Treffpunkt Singel, den neuen Ort, auf einmal merkte ich, jetzt ist Gott im Spiel. Jetzt hat er die Hand drin. Wenn ihr Wohnungen sucht, ich merkte den Moment, das könnte jetzt wirklich der Punkt sein, da ist Gott jetzt am Handeln. Mit der Zeit haben wir ein Sensorium. Ich bin vom Typ her dann relativ vorsichtig, ich behalte das meistens noch für mich. Weil wir ja so sind, wenn ich dann etwas groß herausposaune, das ist Führung Gottes und dann ist es dann doch anders, dann hängt mir das noch 10 Jahre an, dann schweige ich lieber. Dann sage ich es dann halt, wenn es durch ist. Aber ich kann es oft schon im Vornherein eigentlich sagen, das ist Gottes Führung.
Also lassen wir uns herausfordern, lassen wir uns auf Führung Gottes ein, tun wir auch etwas, wenn wir nicht so ganz sicher sind, ob wir das tun sollen. Wenn wir das tun, dann werden wir Gottes Treue und Zuverlässigkeit erleben. Das wünsche ich jedem von euch, diese faszinierende Erfahrung. Ich wünsche, dass jeder von uns am Ende seines Lebens Bücher schreiben kann über Führungen Gottes, im Kleinen und im Großen.
Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, du bist ein lebendiger Gott. Und in ganz praktischen Dingen in unserem Alltag hilfst du uns.
Du schenkst Lösungen, die faszinierend sind. Dinge, die zusammenspielen, die man nicht machen kann, die nur du herbeiführen kannst. Und oft mit wenig Aufwand gelingen Dinge, weil du am Werk bist und weil du führst und weil du leitest und weil du das Gelingen schenkst. Und schenke, Herr, dass wir als Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben mit dir, viele solche Erfahrungen machen dürfen. Hilf uns, dass wir einfach auch irgendwo kindlich dir vertrauen. Bewahre uns davor, dass wir alles hinterfragen, bis nichts mehr dasteht und wie ein Schiff im Hafen angedockt bleiben und jammern, dass wir so vor uns hinrosten. Schenke, dass wir unterwegs sind und deine Führungen erleben und deine Wirklichkeit und deine Herrlichkeit und dass wir Lichter sind in dieser Welt und ein Segen. Dass Menschen merken, dass wir von dir geführt und geleitet sind. Amen.